Kennt ihr diese Zeile, die manchmal bei Filmen am Anfang oder am Ende eingeblendet wird? Ähnlichkeiten mit eventuell noch lebenden Personen sind rein zufällig und so weiter. Diesen Gedanken hatte ich bei der Vorbereitung dieser Predigt. Ich würde sagen, Ähnlichkeiten mit eventuell noch lebenden Personen sind möglicherweise nicht durchaus zufällig, aber nicht unabsichtlich. Gottes Wort spricht lebendig in unsere Zeit. Und ich habe mir den Predigttext zu eigen gemacht, der für diesen Sonntag vorgeschlagen ist. Insofern doch sozusagen ein Zufall, aber ich dachte, es passt auch ungemein. Er steht im Alten Testament im 1. Königebuch, Kapitel 19, und umfasst die Verse 1 bis 8. Der Text geht dann noch weiter, aber ich beschränke mich mal auf diese 8 Verse. Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, was du diesen getan hast. Also sprich, dich umbringen. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste, eine Tagereise weit, und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte zu sterben und sprach: Es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und iss. Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Was für eine Achterbahnfahrt, die Elia erlebt. Sein Leben ist spannend und bewegt. Die Höhen und Tiefen dabei sind gewaltig. Der Wechsel zwischen Todesgefahr und neuem Mut, zwischen Bedrohung und Erfolg, zwischen Niederlage und Sieg wechseln sich sehr heftig ab. Ist das hier die Seite? Ja. Irgendwie wünscht er sich jetzt, dass die Spannung aufhört, dass eine gewisse Ruhe einkehrt, die ihn atmen und leben lässt. Die Vorgeschichte zu diesem Text beginnt in Kapitel 17, Vers 1. Ahab ist König in Israel und regiert nicht im Glauben und Vertrauen auf den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, sondern er fördert Aberglauben und Götzendienst an der Fruchtbarkeitsgottheit Baal. Und insbesondere motiviert wird er durch seine Frau Isebel, die da großen Einfluss drauf hat. Und Elia als Prophet kündigt die Konsequenzen an. Im Namen Gottes verkündigt er, es wird nicht regnen und daher vertrocknet das Land und es kommt zur Hungersnot. Und dann der große Showdown, der Kampf auf dem Karmel, um zu zeigen, welcher der wahre Gott ist. Einige von euch kennen diese Geschichte. Die Priester des Baal rufen und singen bis zur Erschöpfung: Baal, erhöre uns, tanzen sie dort auf dem Berg. Aber Baal entzündet kein Feuer auf dem Opferaltar. Nur der wahre Gott Israels, Yahweh Adonai, lässt Feuer vom Himmel fallen, sodass alle erkennen können oder könnten, er ist wirklich mächtig. Und Elia, der das genauso angekündigt hat und gesagt hat, ihr werdet schon sehen, unser Gott, der Gott Israels, ist mächtiger, Baal ist völlig ohnmächtig. Er verspottet die Priester, sagt, ruft lauter. Baal schläft wahrscheinlich. Und als das dann alles so passiert ist und das Feuer und so weiter, da triumphiert er und gerät regelrecht in einen Blutrausch. Er tötet, übrigens ohne dass Gott ihm das gesagt hatte, er tötet alle Baalspriester, schlachtet sie regelrecht ab. Und es beginnt auch wieder zu regnen. Doch nicht alle sind überzeugt, obwohl die Zeichen deutlich waren. Vielleicht hat Ahab dieses Gottesurteil auf dem Berg Karmel und den Tod der 450 Baalspriester als einen Hinweis dafür hingenommen, dass es nur einen Gott gibt, den Gott Israels. Aber seine heidnische Frau, die Königin Isebel, die tut das nicht. Die Niederlage reizt sie und provoziert ihren Zorn und ihre Rache herauf. Den Tod ihrer Propheten soll Elia mit dem Leben bezahlen. Und damit sind wir hier in diesem Predigttext. Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Also sie droht ihm mit dem Tod und das hat ihn eiskalt erwischt. Nichts mehr zu sehen von dem Triumph und von der Glaubensstärke auf dem Karmel. Vielleicht kennt ihr das auch. Da hat man eine richtig gute Erfahrung mit Gott gemacht, ein Wunder erlebt. Man hat sich eingesetzt, gekämpft, gerackert, vielleicht mehr als man sollte. Und im nächsten Moment ist die ganze Glaubensstärke dahin. Elia ist sich überhaupt nicht sicher, dass ihm nichts ernsthaft Schlimmes passieren kann. Und darum nimmt er sein Leben, also genauer gesagt seine Beine in die Hand und läuft. Er läuft einmal längs durch ganz Israel. Vom Norden, in dem Ahab und Isebel regieren, bis runter in den Süden, in die Wüste. Diese wenigen Worte lassen die atemlose Flucht nur erahnen, an deren Ende Elia sich unter einen Ginsterbusch setzt und um seinen Tod bittet. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beerscheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste, eine Tagereise weit, und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun Herr meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster. Was muss in einem Menschen vorgehen, dass er so läuft und dann so redet? Natürlich ist es zunächst die Angst vor dem Zorn und der Macht der Königin. In deren Hände will er nicht fallen. Aber leben will er auch nicht mehr. Dieses ständige Auf und Ab, dieses Hin und Her, die Spannung und die Entspannung, die Angst und die Rettung, der Erfolg und die angedrohte Gewalt, wie soll er das ertragen? Er kann es nicht mehr ertragen. Er bittet Gott, sein Leben zu beenden. Die Müdigkeit ist zu groß geworden. Die grundsätzliche Erschöpfung in seinem Leben sieht keinen Hoffnungsschimmer. Er ist regelrecht in einer Burnout-Situation. Ausgebrannt am Ende. So eine Müdigkeit kennen viele. Ich weiß nicht mehr, wie es noch weitergehen soll. Ich weiß auch nicht, was ich noch tun soll. So jedenfalls kann es nicht mehr weitergehen. Ich habe keine Kraft mehr, wirklich etwas zu verändern. Ich weiß ja auch nicht, was oder wie. Es hat alles keinen Sinn mehr. Lebensmüde im wirklichen und ehrlichen Sinn. Zu müde, um leben zu wollen. Der Tod scheint erstrebenswerter als weiterleben zu müssen. Er wirkt in solcher Situation wie eine Erlösung, wie die Befreiung von einer Last, einem Druck, der Angst, der Überforderung. Wenigstens habe ich dann meine Ruhe. Und ich glaube, es sind in unserer Zeit nicht nur die Alten, deren Leben körperlich zunehmend eingeschränkt wird, in denen der Wunsch zu sterben hochkommt. Es sind Menschen in der Mitte ihres Lebens, Und es sind auch junge Menschen, die so denken und sprechen. Müdigkeit ist keine Frage des Alters. Sie hat mit mangelnder Zukunft zu tun. Wer keine Hoffnung hat, dass es ein sinnvolles Leben gibt, der wird seine Müdigkeit allein auch nicht wieder los. Selbstzweifel kommen dazu. Ich tauge nichts. Ich bin zu schwach. Ich bin selber schuld. Elia klagt über sich selber. Ich bin auch nicht besser als meine Väter. Ob er das wollte, besser zu sein? Sein Auftrag war groß, aber der Erfolg eher bescheiden. Wer hat ihm geglaubt, trotz dieser Zeichen? Und schuldig geworden ist er auch, ungerecht gegen sein Volk und gegen Gott. Da unterscheidet er sich nicht von anderen vor ihm. So waren sie alle, ob Abraham, Jakob, Mose oder David, alle waren begrenzt und schuldig. Gott gebraucht normale Menschen für seinen Dienst. Das bedeutet zum einen, dass sie schuldig werden und natürlich auch darunter leiden, wenn sie es erkennen. Es bedeutet zum anderen, dass sie nicht unbegrenzt belastbar sind. Sie werden müde. Sie können irgendwann nicht mehr. Der Dienst im Auftrag des Wortes Gottes geht über menschliche Kräfte. Und das ging sogar einem so, von dem wir letzten Sonntag gehört haben, der Nachtgedanken hatte. Wir haben letzten Sonntag die Predigt gehört von Klaus Dieter über Jesus, wie er am Abend vor seiner Verhaftung im Garten betet. Allein will er nicht sein. Er braucht Beistand, Freunde, die an seiner Seite bleiben, die wach bleiben, wenn er Angst hat, die mit ihm und für ihn beten. Allein zu sein in solchen Situationen verschärft die Not. Elia fühlt sich allein. Jesus ist es dann tatsächlich. Und auch er möchte, wenn es irgend geht, den Kelch des Todes durch seine Feinde nicht trinken müssen. Der Evangelist Lukas berichtet, in dieser Stunde der größten Anfechtung auf dem Weg Jesu, da kam ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Allein und von selbst geht das nicht. So ist weder die Angst noch die Müdigkeit zu überwinden. Und bei Elia ist es nicht anders. Der Engel des Herrn muss kommen, damit er wieder zu Kräften kommt. Neue Nahrung, neue Hoffnung, neue Kraft für die Zukunft. Und da ist einmal nicht genug. Ich finde das so fast witzig, aber so ist das Leben, oder? Manchmal denken wir, wenn wir jemanden gut zureden, okay, einmal gebetet, jetzt ist gut, oder einmal irgendwie Worte zugesprochen. Nein, manchmal braucht es einmal die gute Mahlzeit und es reicht noch nicht und nochmal. Der Engel muss ihn zweimal stärken. Doppelt waren auch seine Angst und seine Müdigkeit. Er braucht die Bestätigung, die Erfahrung, dass Gott bei ihm bleibt. Gerade jetzt, wo nach seiner Wahrnehmung das Leben keinen Sinn mehr hat, er sich bedroht fühlt und keine Hoffnung mehr hat. Und darum versteckt er sich. Er sucht sich seine eigene Sicherheit, verkriecht sich vor den Menschen und vor sich selbst. Er will keinen sehen und von niemandem gesehen werden. Aber dann, nach dieser Stärkung durch den Engel, heißt es in Vers 8, er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und da geschieht das Wunder. Er darf die Nähe Gottes spüren. Nein, sehen kann er ihn nicht. Und was er hört, ist nicht Gott. Aber er hört die Stille. Die lässt ihn aufhorchen, macht ihn aufmerksam. In dieser Stille wird das Wort Gottes hörbar. Sein Leben wird neu geordnet und geortet. Es bekommt ein Ziel und eine Aufgabe. Es lässt ihn aufstehen, losgehen. Er ist nicht mehr allein, das ist ihm wieder neu zugesagt worden. Er hat ein gutes Stück Gewissheit und Sicherheit, nicht nur zu leben, sondern auch Aufgaben zu übernehmen. Elia macht eine neue Gotteserfahrung an einem anderen Berg. Ja, das große Schlachten war am Karmel und jetzt geht er zum Horeb, dieser andere heilige Berg Gottes. So berichtet es der Textabschnitt danach. Wenn ihr nach Vers 8 weiterlest. Er wandert zu einer Höhle und begegnet Gott selbst. Aber nicht im lauten Sturmgebraus, nicht im Erdbeben oder Feuer, sondern im stillen, sanften Sausen. In der Nähe Gottes die schwere Aufgabe annehmen. So wurde Jesus in Gethsemane gestärkt. Er konnte den Weg gehen, den er nicht gehen wollte, der schwer genug war, auch für den Sohn Gottes. Aber die Nähe Gottes hat ihn getragen, am Kreuz, im Sterben. Von sich aus hat ein Mensch diese Kraft nicht. Mit der Erfahrung der Nähe Gottes hat Elia den Mut, den Dienst im Auftrag Gottes wieder aufzunehmen. Die Zukunft wird glaubwürdig. Gott steht dafür ein. Er hat genau die Mittel, die Menschen brauchen, wenn sie müde, wenn sie angefochten sind. Er schickt seine Engel, seine Diener. Die weisen hin auf die Kraftquellen, auf die Nahrung für Leib und Seele. Der Bissen Brot zu essen, der Schluck Wein zu trinken. Die Ruhe und die Stille, um auf sein Wort zu hören, damit es wirken kann. Damit es ein Leben wirklich verändert. Es wieder öffnet nach vorn, damit eine Zukunft glaubhaft wird. Das Wort von Jesus Christus, der die Müdigkeit, die Angst und die Einsamkeit durchlitten hat, gibt Menschen die Kraft, die sie für ihr Leben brauchen. Es gibt den Blick in eigener Anfechtung, in eigener Müdigkeit auf Jesus Christus zu schauen. Mit seiner Müdigkeit und Einsamkeit rückt er sich selbst ganz dicht an uns heran. Von ihm hören wir, wo es die Kraft gibt, die Nahrung und das Wort. Und noch etwas lernen wir, das sogar unser Gebetsleben verändern kann. Auch wenn es menschlich ist, auf Macht, Kraft und Stärke zu vertrauen. Gottes Weg ist offensichtlich nicht der Weg des Kampfes, schon gar nicht der Weg der Gewalt. Er kann und er will Herzen bekehren zur Stille und zum Hören auf ihn. Amen. Wir möchten jetzt